Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Äpfel und Birnen? Die Impfstoffüberwachung läuft beim Paul-Ehrlich-Institut total Banane. Ein Beitrag von Ralf Wurzbacher, verantwortlich Redaktion. Mehr Tote während einer Impfkampagne als in Zeiten ohne sind für das Paul-Ehrlich-Institut erst dann ein Problem, wenn mal eben doppelt so viele Menschen das Zeitliche segnen wie üblich. Unsinn? Von wegen. Die Bundesbehörde betreibt ein Kontrollsystem, das mittels grober statistischer Unterschlagung eigentlich nie Alarm auslösen kann. Es sei denn, ein Medikament wirkt so tödlich wie alle anderen Krankheiten zusammen. Was man nicht glauben mag, hat die PEI-Chefstatistikerin offen vor Gericht eingeräumt. Stand jetzt bedeutet das: Bevor ein Sicherheitssignal erfolgt, müssten über 185.000 Verdachtssterbefälle im Zusammenhang mit dem experimentellen Corona-Vakzinen gemeldet werden. Was eine Pandemie so alles möglich macht, denkt sich Ralf Wurzbacher für die Nachdenkseiten. Doch es gibt sie. Wenngleich Karl Lauterbach von der SPD es lange Zeit nicht wahrhaben wollte, Impfnebenwirkungen, Impfschäden, Impftote. Die gehäuften Hinweise, dass im Gefolge der Massenimpfung auf Basis der neuartigen mRNA- und Vektortechnologie eine Vielzahl von sogenannten unerwünschten Ereignissen aufgetreten sind und weiterhin auftreten, konnte zuletzt nicht einmal mehr der Bundesgesundheitsminister ignorieren. Wobei das sogenannte Post-Vax-Syndrom, von dem der Spiegel Mitte Juni erstmals berichtete und auf das er seither immer wieder mal eher pflichtschuldig zu sprechen kommt, die Tragweite des Problems wohl nicht annähernd umreißt. 25.000 Fälle bei 176 Millionen Impfdosen, wie zuletzt vom Norddeutschen Rundfunk beziffert, wirken angesichts einer Reihe anderer, sehr viel alarmierenderer Befunde fast wie eine Beruhigungspille. Zum Beispiel gibt die Kassenärztliche Bundesvereinigung, kurz KBV, die Zahl derer, die im Jahr 2021 nach einer Impfung aufgrund von Nebenwirkungen einen Arzt aufgesucht haben, mit 2,5 Millionen an. Das mitzuteilen hatte das Gros der Leitmedien im Sommer versäumt. Öffentlich kaum Beachtung finden auch die offiziellen Statistiken zu den Verdachtsmeldungen auf Impfkomplikationen, die bei den für die Impfstoffüberwachung zuständigen Behörden auflaufen. Gemäß der bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA angesiedelten Datenbank Eurovigilance übersteigt allein die Zahl der gemeldeten Verdachtstodesfälle im Zusammenhang mit den Covid-19-Vakzinen in Relation zu den verabreichten Dosen die entsprechenden Kennziffern zu den Influenza-Impfstoffen um das 42,5-fache. Das Pendant in Übersee, das US-amerikanische Vaccine Adverse Event Reporting System, kurz VAERS, schlüsselte Ende September über 31.000 Todesfälle mit möglichem Bezug zur Impfung auf. Rund 30% davon ereigneten sich innerhalb von 3 Tagen nach der Behandlung. Hierzu sei noch angemerkt, dass jedermann ohne Prüfung oder Bestätigung durch einen behandelnden Arzt eine Verdachtsmeldung bei VAERS einreichen darf. Gemeldet wurden knapp 178.000 Krankenhauseinweisungen, über 135.000 Notaufnahmen und mehr als 58.000 bleibende Folgeschäden. Von den seit 1990 für sämtliche Impfstoffe erfolgten Verdachtsmeldungen zu Nebenwirkungen entfallen im VAERS knapp 64% auf die SARS-CoV-2-Präparate, die seit nicht mal 2 Jahren verimpft werden. Verdacht ist kein Beweis. Das alles sind noch keine Beweise dafür, dass die Impfung schädlich, gefährlich oder mithin tödlich wirken kann. Das Paul-Ehrlich-Institut, kurz PEI, hierzulande verantwortlich für die Zulassung und Überwachung der Sicherheit von Impfstoffen und biomedizinischen Arzneimitteln, bewertet tatsächlich nur einen Bruchteil der Meldungen zu Todesfällen als, Zitat, konsistent mit einem ursächlichen Zusammenhang mit der Gabe des jeweiligen Covid-19-Impfstoffes, Zitat Ende. Im aktuellsten Sicherheitsbericht vom 7. September, der an dieser Stelle verlinkt ist, sind das 120 Fälle von 3023. Für über 2900 Sterbefälle wird hingegen scheinbar Entwarnung gegeben, wobei es sich nicht erschließen lässt, auf welcher Grundlage so befunden wird. Möglich ist, dass gerade die vielen von Privatpersonen gemeldeten Fälle aufgrund der fehlenden Abklärung durch einen Mediziner gar nicht eingehend geprüft werden. Das muss an dieser Stelle jedoch nicht weiter interessieren, denn alleine die Verdachtsmeldungen auf Nebenwirkungen bilden die Messlatte, wann das PII ein sogenanntes Sicherheitssignal erkennt. Dies geschieht, sobald eine auffällige Häufung sogenannter unerwünschter Ereignisse auftritt, woraufhin umgehend genauere Untersuchungen eingeleitet werden müssen, mit dem möglichen Ergebnis, dem fraglichen Medikament die Zulassung zu entziehen und es vom Markt zu nehmen. Wann aber ist der Punkt erreicht, an dem das PII Alarm gibt? Und müsste das nicht längst passiert sein? Schließlich zählte das Institut im Zusammenhang mit sämtlichen anderen Impfstoffen lediglich 460 Verdachtstodesfälle. Wohlgemerkt seit der Jahrtausendwende, während es bei den Covid-19-Vakzinen schon 6,5-mal so viele sind. Konkret, wie viele Verdachtstodesfälle braucht es, damit die Bundesbehörde die dann fälligen Maßnahmen ergreift? 10.000 Tote? Keine Sorge. Die Antwort ist verstörend. Stand jetzt müssten bis zum Ertönen der Alarmglocken allein im Zusammenhang mit dem BioNTech-Impfstoff Comirnaty über 138.000 Menschen in Deutschland mutmaßlich infolge der Spritze verstorben sein. Nicht minder absurd, nur in absoluten Ausnahmefällen kann sich überhaupt ein Sicherheitssignal im Hinblick auf einzelne Krankheitsbilder ergeben. Unter gar keinen Umständen aber die Sterbeziffern betreffend. Das zu fassen fällt schwer, wird aber vom PII selbst bestätigt. Im Sommer verhandelte das Bundesverwaltungsgericht die Klage zweier Soldaten gegen die Impfpflicht bei der Bundeswehr, der sogenannten Duldungspflicht. In der Anhörung wurde die Chefstatistikerin des PII, Doris Oberle, die Frage gestellt: Ist es korrekt, dass das Paul-Ehrlich-Institut selbst im Falle von 75.000 gemeldeten Impfverdachtstodesfällen behaupten würde, dass die Covid-Impfstoffe sicher seien? Worauf sie antwortete: Das ist korrekt. Die Zahl 75.000 bezog sich auf den Sicherheitsbericht vom Juli 2021, ist aber längst überholt. Auf Nachfrage der Richterin erklärte Oberle sodann, dass die Schwelle für ein Sicherheitssignal inzwischen im sechsstelligen Bereich liege. Wie kommt das PII auf solche Mondzahlen? Den Berechnungen liegt die sogenannte Observed versus Expected Analyse, kurz OVE, zugrunde. Das Prinzip dahinter ist einfach. Man vergleicht die beobachteten, also observed Todeszahlen, innerhalb eines ausgewählten Zeitraumes nach der Impfung mit der Zahl der zu erwartenden, also expected Toten, unabhängig von den Impfungen. Letzteres wird auch Hintergrundinzidenz genannt. Um diese zu bestimmen, greift man im Wesentlichen auf Erfahrungswerte aus den Vorjahren zurück. Die Logik gebietet, dass in beiden Vergleichsgruppen alle Arten von Sterbefällen gezählt werden. In der Observed-Gruppe also neben den eventuell durch die Impfung verursachten auch sämtliche andere Todesfälle. Denn nur so wird eine Abweichung nach oben oder unten mit Blick auf die Expected-Gruppe und gegebenenfalls ein Warnsignal sichtbar. Gegen die eigenen Regeln. Zur Veranschaulichung. Wenn normalerweise in einer Bevölkerung binnen 30 Tagen 100.000 Menschen aufgrund der üblichen Todesursachen versterben, nach einer Impfung der Bevölkerung aber binnen 30 Tagen 110.000 Todesfälle auftreten, dann wäre das ein starker Hinweis, dass etwas im Argen liegt und womöglich bis zu 10.000 Menschen Opfer eines Impfschadens geworden sind. Nicht so beim PII. Angenommen, dem Institut wären tatsächlich 10.000 Todesfälle mit einem Verdacht auf einen Impfzusammenhang gemeldet worden. Dann stellt die Behörde diese 10.000 Impfverdachtstodesfälle völlig losgelöst vom sonstigen Sterbegeschehen den erwarteten Sterbezahlen von 100.000 gegenüber und folgert messerscharf: Keine Sorge, alles gut. Sorgen müssen wir uns erst machen, sobald es 90.000 Tote mehr mit Impfverdacht gibt. Was sich wie ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen anmutet, deckt sich mit der Beschreibung der Vorgehensweise in den PII-Sicherheitsberichten. Demnach werde, Zitat, die Häufigkeit der nach Impfung gemeldeten unerwünschten Ereignisse mit den statistisch zufälligen und zu erwartenden Häufigkeiten in einer vergleichbar nicht geimpften Bevölkerung unter Berücksichtigung verschiedener Zeitfenster verglichen. Zitat Ende. Dazu ein Beispiel. Im Sicherheitsbericht vom Juli 2021 erfasst das PII für die mit Comirnaty geimpfte Personengruppe seit Beginn der Impfkampagne 926 Todesfälle mit Verdacht auf einen Impfzusammenhang, die innerhalb von 30 Tagen nach der Impfung aufgetreten sind. Üblicherweise versterben in der Gesamtbevölkerung innerhalb von 30 Tagen allerdings 75.284 Personen. Entsprechend will das Institut dann auch kein Signal für eine erhöhte Sterblichkeit nach Impfstoffgabe erkennen. Trotz des Vorliegens von knapp 1.000 Todesfällen mit vermutetem Impfzusammenhang. Tatsächlich setzt sich das PII mit seiner Praxis über Bestimmungen hinweg, auf die es sich selbst beruft. In den Sicherheitsberichten ist auf einen Aufsatz mit dem Titel Pharmaco-Epidemiological Considerations in Observed to Expected Analysis for Vaccines, übersetzt Pharmaco-Epidemiologische Erwägungen in Beobachtungs- zu Erwartungsanalysen für Impfstoffe aus dem Jahr 2016 verlinkt. Dort sind die Grundlagen, Voraussetzungen und die Durchführung einer OVE beschrieben, wobei es an einer Stelle heißt, Zitat, Indeed, the method used to define cases for estimating the background incidence rate must be consistent with the one used during the medical assessment of spontaneous cases. Übersetzt: Die Methode zur Definition der Fälle für die Schätzung der Hintergrundinzidenzrate muss nämlich mit der Methode übereinstimmen, die bei der medizinischen Bewertung der Spontanfälle angewandt wird. Für die Seite Expected und die Seite Observed muss demnach dieselbe Falldefinition verwendet werden. Wenn das PII unter den erwarteten Todesfällen alle Todesfälle über alle möglichen Todesursachen hinweg subsumiert, muss dies zwingend auch für die nach Impfung beobachteten Sterbefälle gelten. Alles anders seit Corona. Der Psychologieprofessor Christoph Kubander an der Universität Regensburg hat sich eingehend mit der Materie beschäftigt und zählte zu den Angehörten bei besagten Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht. Seine Erläuterungen gegenüber den Nachdenkseiten sind plausibel und lassen sich anhand der PII-Sicherheitsberichte nachprüfen. Im neuesten an dieser Stelle verlinkten Report des PII ist die Zahl der Verdachtstodesfälle, die sich binnen 30 Tagen nach der Impfung ereigneten, mit 1.865 angegeben. Zu den vier Impfstoffen Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria und Jakov-Den ist weiterhin der Wert der sogenannten Standard Mortality Ratio vermerkt. Der ergibt sich, indem man die Zahl der Verdachtstodesfälle durch die statistisch erwartbare Zahl an Toten teilt und liegt durchgehend in einem sehr niedrigen Bereich, im Fall von Comirnaty von BioNTech/Pfizer bei 0,0104. Aus diesem Wert lässt sich wiederum auf die Zahl der ohne Impfung zu erwarteten regulären Todesfälle schließen. Und aktuell sind das eben knapp über 138.000 mit Community-Bezug. Unter Mitberücksichtigung der drei anderen Impfstoffe sogar knapp 186.000. In der PEI-Kalkulation entspricht dies ziemlich genau mit einer leichten Toleranz nach oben wie unten der Zahl der für ein Sicherheitssignal erforderlichen Verdachtstodesfälle. In früheren Berichten war die entsprechende absolute Zahl noch aufgeführt, neuerdings nicht mehr. Weshalb? Beim Paul-Ehrlich-Institut jedenfalls kann ein Alarm erst bei einem SMR-Wert von 1 oder darüber angesetzt werden. Das lässt sich beim PII nachlesen. Zitat: Ein SMR kleiner als 1 weist darauf hin, dass weniger Verdachtsmeldungen als erwartet erfasst wurden. Zitat Ende. Aber kann der Wert überhaupt an die Schwelle heranreichen? Nur theoretisch, und zwar dann, wenn die Impfstoffe in etwa so tödlich wie alle anderen Todesursachen zusammen wären. In einem bestimmten Zeitfenster müsste es also nahezu oder sogar mehr als doppelt so viele Sterbefälle geben, wie zu erwarten wären, um es zuzuspitzen. Damit den PEI-Wächtern ein Licht aufgeht, müssten in Deutschland in einem Jahr schon 2 Millionen und nicht wie üblich 1 Million Menschen das Zeitliche segnen. Kubanda äußert sich folgendermaßen, Zitat: Es ist wirklich unfassbar, mit welch fragwürdigen Sicherheitsanalysen hier gearbeitet wird. So werde verdeckt, dass in Wirklichkeit Warnsignale in einer bisher nicht gekannten Größenordnung existieren, die man entdecken würde, wenn man methodisch so arbeiten würde, wie es das PII bis zum Beginn der Covid-19-Impfungen gemacht hat, Zitat Ende. Es ginge also auch anders. Bestätigt hat dies einmal mehr PII-Statistikchefin Oberle. Disproportionalitätsanalysen hat das PII früher auch immer gemacht, sagte sie vor Gericht. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, das die für ein neues Medikament gemeldete Anzahl an Verdachtstodesfällen mit jener in Zusammenhang mit einem bereits bekannten Medikament vergleicht. Wobei berücksichtigt wird, dass sich Meldehäufigkeiten für das neue Arzneimittel verändert haben können. Überlastet und überfordert. Wieso hat das PII diese Analysen, welche die einschlägigen Leitlinien zur Impfstoffüberwachung vorgeben, mit Beginn der Pandemie eingestellt? Weil es so viele Fälle zu validieren und zu verarbeiten gäbe, so Oberle. Aha, vielleicht hätte ihre Behörde personell aufrüsten sollen. Wie sich vor Gericht herausstellte, ist das PII-Referat für Arzneimittelsicherheit mit 8 Medizinern, einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin und 13 Dokumentationsassistenten bestückt. Gemeinsam mussten sie bisher über 320.000 Verdachtsmeldungen bearbeiten. Kubanda und 11 weitere Professoren haben in einem Anfang Juli publizierten Papier, das an dieser Stelle verlinkt ist, die Problematik beleuchtet und die Sachverhalte verständlich dargestellt. Ihre arg limitierte OVE-Analyse verwendet das PII demnach ebenso bei der Beurteilung einzelner Krankheitsbilder ohne Todesfolge. Hier ergibt sich abermals fast durch die Bank kein Hinweis auf Gefahr in Verzug. Anschlagen kann der Alarm faktisch nur bei Phänomenen, die üblicherweise höchst selten vorkommen. Das gilt etwa für Sinusvenenthrombosen. Von solchen Fällen, im Zusammenhang mit der Impfung stehend, sind absolut sogar mehr aufgetreten als sonst zu sogenannten Normalzeiten ohne Impfung, worauf das PII mit einem Sicherheitssignal reagierte. Dasselbe passierte im Fall vor allem bei Kindern und bei jungen Erwachsenen aufgetretenen Herzmuskelentzündungen, der Myokarditis. Sobald es aber um sogenannte Allerweltskrankheiten geht, wie Herzinfarkte oder Lungenembolien, bleibt die Sirene stumm. So erfasste das PII beim Impfstoff Comirnaty beispielsweise zuletzt 423 Myokardieninfarkte im Zeitraum von 30 Tagen nach der Impfung. Das ist beunruhigend und die Hintergründe müssten dringend abgeklärt werden. Angesichts von erwarteten 35.250 Fällen in der Gesamtbevölkerung bleibt das PII indes untätig. Und der PII-Überwachungsapparat würde in zig Jahren noch keinen Mucks von sich geben, selbst wenn bis dahin tausende mehr Fälle und Tote zu beklagen wären. Verwirrer im Chefsessel. Passenderweise hat jüngst Behördenpräsident Klaus Zichotek in einer Erwiderung auf entsprechende Vorwürfe der Berliner Zeitung zum Beleg der Richtigkeit der PII-Methodik auf eine vor Jahren in einem Peer-Review-Journal publizierte Studie verwiesen. Diese ist in der Tat bald 20 Jahre alt und beschäftigt sich einzig mit dem plötzlichen Kindstod. 2020 verstarben daran in Deutschland 84 Säuglinge und Kleinkinder. Bei solch niedrigen Hürden kann auch eine grob fehlerhaft betriebene OVE-Analyse ausnahmsweise ein Sicherheitssignal ausgeben. Bestätigt hat die Irrungen und Wirrungen des PII-Verfahrens der promovierte Mathematiker Günther Eder, der für die Nachdenkseiten unter anderem zum Thema Übersterblichkeit während der Corona-Pandemie veröffentlicht hat. Zitat: Es sieht ganz so aus, als ob Herr Kubander mit seiner Einschätzung, wie das PII darüber entscheidet, ob ein Sicherheitssignal vorliegt oder nicht, tatsächlich richtig liegt. So unglaublich es auch im ersten Augenblick scheinen mag. Zitat Ende. Laut Eder hätte die Behörde zumindest einen Schwellenwert definieren müssen. Zum Beispiel von 1%, 0,1% oder 0,01% der erwarteten Todesfälle, ab dem ein Warnsignal zu erfolgen hat. Zitat: Das wäre im Prinzip allerdings gleichbedeutend damit gewesen, dass man sich festgelegt hätte, wie viele Todesfälle man beim Impfen für hinnehmbar hält. Ein Toter, 10 Tote oder 100 Impftote pro Jahr. Davor ist man vermutlich zurückgeschreckt. Zitat Ende. Kubander selbst sprach von einem unfassbaren Missstand. Und weiter, Zitat: Im Vertrauen auf eine, in Wirklichkeit die möglichen hohen Gefahren verdeckende Sicherheitsanalyse, wird von einer sogenannten Sicherheit der Covid-19-Impfstoffe ausgegangen, die womöglich in Wirklichkeit nicht gegeben ist. Darauf aufbauend werden politische sowie private Entscheidungen getroffen, welche mit einer hohen Gefahr für das Leben von Menschen einhergehen, für die das PII dann in der Verantwortung steht. Zitat Ende. Ob er damit richtig liegt oder nicht, müssen sich die Verantwortlichen fragen lassen, wenn sie das denn zuließen. Eine Anfrage des Autors beim Paul-Ehrlich-Institut zum Thema blieb bis zur gesetzten Frist unbeantwortet. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.